Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Ich gucke viel und gern Serien. Und das hier ist tatsächlich für mich die traurigste Szene, die jemals in Serien gezeigt wurde.
Goodbye, John.
No, don't.
Er steht auf dem Dach, John steht unten und noch telefonieren die beiden miteinander. Das ist das Ende einer ganz besonderen Freundschaft. Dann schmeißt er das Handy weg und tritt an die Kante des Daches. Und dann tut er es tatsächlich. Er springt. Das ist das Ende der zweiten Staffel von Sherlock. Svenja Taubner, wenn ich Ihnen sage, tatsächlich, das ist für mich eine ganz, ganz traurige Szene gewesen, als ich das geguckt habe. Was sagt Ihnen das über mich?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich auch gleich sofort super berührt war und mich sehr gut daran erinnern kann und auch sofort traurig geworden bin, obwohl ich
weiß, Rotz und Wasser
gerollt. Darf ich das spoilern?
Ja.
Dass er ja nicht stirbt in der Folge wieder auftaucht und es eine unglaublich geniale Auflösung gibt, wie er das angestellt hat, nicht zu sterben. Aber trotzdem war ich sehr erfasst, weil diese Freundschaft mich auch unglaublich berührt hat. Und ich glaube, das sagt dann etwas über Sie aus, wie sehr Sie in Freundschaften Gefühle vielleicht entwickeln können. Was für ein inniger Freund Sie sein können. Das würde ich dann sagen.
Ja. Svenja Taubner ist Direktorin des Instituts für psychosoziale Prävention an der Uniklinik in Heidelberg. Sie sind Psychologieprofessorin und Sie beschäftigen sich unter anderem damit, wenn Sie Lust darauf haben, warum wir alle so viel Zeit mit Serien verbringen. Sie sind heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Svenja Taubner ist zu Gast. Sie haben das Buch mit herausgegeben, das heißt von Game of Thrones bis The Walking Dead. Im Hauptleben sind Sie Psychologieprofessorin und beschäftigen sich eben auch mit der Psychologie der Serien. Und wir haben uns am Anfang, wie für alle anderen Gäste auch, drei mögliche Aktivitäten, komplettes Gedankenexperiment ausgedacht, von dem sich bitte eine aussuchen. Hier steht, hallo, das ist schon mal gut. Hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Svenja Taubner. Das erste, Besuch der Sternwarte auf dem Kreuzbergel. Das steht in Klammern für mich dahinter. Das ist der Hausberg von Klagenfurt.
Das ist der Hausberg, ja genau. Wir fanden das sehr lustig, als wir nach Klagenfurt gezogen sind, dass es dort ein Kreuzbergel gibt, nicht ein Kreuzberg. Und das war tatsächlich.
Ist das Dialekt oder Verniedlichung?
Das ist Dialekt. Also das ist die offizielle Bezeichnung. Das ist jetzt sozusagen nicht das, was die Bevölkerung sich ausgedacht hat, sondern der offizielle Name. Und das ist ein Naherholungsgebiet, ein kleiner Berg, wo ich also laufen gegangen bin und spazieren gegangen bin und tatsächlich auch schon mal Goldfische ausgesetzt habe im Teich. Das ist ein großer Teich, der auch Goldfische aufnimmt, hoffe ich.
In Klagenfurt haben Sie was gemacht?
Da hatte ich eine Professur für klinische Psychologie und Psychotherapie an der dortigen Universität.
Und zum Leben, das ist, helfen Sie mir kurz, das ist sozusagen ganz im Süden von Österreich, wenn ich das jetzt gerade
genau,
richtig
ich
im
musste,
Kopf habe.
Ne? Wenn ich Vorträge gehalten habe, habe ich immer gesagt, das liegt übrigens in Österreich, weil die meisten dachten, das ist irgendwie in Südbayern. Also es ist in Südösterreich an der Grenze zu Slowenien und Italien.
Idyllisch.
Sehr idyllisch. Ich habe jeden Tag gedacht, ich bin eigentlich im Urlaub, wenn ich irgendwie mit dem Rad zur Uni gefahren bin.
Waren Sie mal in der Sternwarte?
Ich war an der Sternwarte, aber ich war nicht in der Sternwarte. Von daher ist das sehr verlockend. Aber was sind die anderen Aktivitäten?
Die zweite Möglichkeit, das ist was klassisch Psychologisches, was jetzt kommt. Eine Teilnahme am Rorschach-Test, um was über Ihre Persönlichkeit zu lernen.
Okay, da weiß ich sofort, dass das nicht in Frage kommt.
Weil, die das nicht kennen.
Ja, der Rorschach-Test ist ein psychoanalytischer, projektiver
Test. Was siehst du in diesem Tintenklecks?
Das sind Tintenkleckse, die wunderschön aussehen. Und das ist ein Test, der lange in der psychoanalytischen Tradition eingesetzt wurde, um die Persönlichkeit einzuschätzen, also bestimmte auch abgründige Anteile der Persönlichkeit sehen zu können. Ich habe den tatsächlich im Studium einmal ausgewertet. Ich fand es ziemlich
für
abgefahren.
Für sich selbst?
Nee, es war nicht für mich selbst. Ich habe den selbst nie durchgeführt. Und mein Professor sagte damals immer, es ist ein extrem guter Intelligenztest, aber es ist auch das Einzige, was er misst.
Warum Intelligenz?
Weil man sehr viel Kreativität und Intelligenz braucht, um den beantworten zu können. Oder man kann daraus lesen, was Leute sozusagen vielleicht wie bei Sherlock in ihrem Mind Palace haben, wenn sie auf diese Tintenkleckse gucken.
Dabei sind Sie von Hause aus Analytikerin, ne?
Ich bin Psychoanalytikerin, genau.
Und trotzdem ist der Rorschach.
Die Psychoanalyse ist eine sehr große Disziplin. Man muss nicht alles sozusagen unterschreiben, was man da
aber ich glaube, in Amerika
kann.
Zum Beispiel ist der noch relativ groß.
In Frankreich
ne? Als
auch.
Gutachten vor Gericht oder so.
Richtig, aber ich habe jetzt zwei Seelen. Ich bin Psychoanalytikerin und Psychologin. Und die Psychologin in mir schreit auf, weil die Gütekriterien dieses Tests doch mehr als fragwürdig sind. Also nein, da weiß ich jetzt schon, dass Kreuzbergel gewinnt bisher.
Okay. Ich habe den Rorschach einmal gemacht und habe irgendwo in irgendeinem einen der Felder so kleine Spratzer entdeckt und dann war in der Auswertung hinterher, dass möglicherweise meine Mutter einen Putzfimmel hat, weil ich auf diese kleinen Details, weil man guckt ja, guckt man aufs ganze Bild oder auf die...
Sie beschämen mich.
Sie schlagen die Hände vom Kopf zusammen.
Ja, genau.
Gut, dritte ja. Möglichkeit.
Bitte diese Art von Psychoanalyse, nein.
Ist gut. Akademisches Sabbatical im Ausland. Ach, Sie ja. wählen für ein Semester die Forschungseinrichtung.
Muss ich eine Forschungseinrichtung
ja, oder die
in Sabbatical kann man doch, da möchte man schreiben. Da möchte man sozusagen das, was man die ganze Zeit erarbeitet hat, endlich zu Papier bringen. Und das kann man an wunderschönen Orten tun.
Würden Sie rausgehen komplett dann aus Uni-Kontexten und sich irgendwo ein Cottage nehmen? Oder?
Ja, also ich habe jetzt irgendwie verschiedene Bilder, die mir im Kopf auftauchen. Also an einen Fjord irgendwie in Norwegen, auf die Malediven, auf eine einsame Insel oder nach Neuseeland.
Alle drei.
Gut. Ja, ich nehme Neuseeland. Okay, es ist entschieden.
Gäbe es eine akademische Einrichtung, wo Sie für sich mal sagen würden, also keine Ahnung, für viele Juristen gehen irgendwann gerne mal an die Harvard Law, wenn es die Chance dazu gibt oder so. Gibt es sowas für Sie?
Also ich war schon in London am Anna Freud Center, was für mich eine wichtige Einrichtung ist, oder das University College London. Es gibt auch in den USA ein paar Einrichtungen, aber für mein Sabbatical würde ich dann doch lieber ein Cottage wählen. In Neuseeland, wenn das sowas gibt.
Nord- oder Südinsel?
Südinsel. Noch einsamer.
Okay. Das heißt, Besuch der Sternwarte auf dem Kreuzberge, Rorschach ist raus oder das akademische Sabbatical wäre es wahrscheinlich das Sabbatical.
Das Sabbatical auf jeden Fall.
Ich mag vor allem Serien, die Momente erzeugen, die größer sind als das Leben selbst. Also wo man genau weiß, so einen Moment gäbe es im echten Leben nicht, aber der Moment so verdichtet in der Serie ist ganz besonders toll, weil er uns vielleicht auch was über das Leben beibringt und sich einer ganz großen Frage widmet, wie hier zum Beispiel.
Can you say why America is the greatest country in the world?
Das ist eine Podiumsdebatte mit Will McEwan,
New York Jets.
Der die Frage nicht ganz ernst nimmt.
No, I'm gonna hold you to an answer on that.
Und er soll aber sagen, warum Amerika das tollste Land der Welt ist. Und jetzt gibt er die Antwort. Wenn man sich die Situation ein bisschen vor Augen führt, dann ist das sozusagen eine Podiumsdebatte, wo er sitzt und einer Studentin auseinandersetzt, warum Amerika überhaupt nicht das tollste Land der Welt ist. Und das ist der Beginn. Wissen Sie es, Frau Taubner, wo das her ist? Das ist der Beginn von The Newsroom. Hat natürlich ein bisschen was mit Journalisten zu tun, also insofern vielleicht auch ein bisschen selbstreferenziell. Geschrieben hat das Aaron Sorkin, finde ich ja immer toll, das ist Autor von unter anderem The West Wing hat er geschrieben. Und ich finde es nicht nur schön, weil es zufällig um Journalisten geht. Das heißt aber, Sie haben The Newsroom nicht gesehen.
Habe ich nicht gesehen, nein, leider.
Gibt's macht ja nichts, können wir ja noch nachholen. Gibt's etwas, von dem Sie sagen würden, das ist der Hauptgrund, warum wir so viel Zeit mit Serien verbringen?
Es gibt verschiedene Gründe. Also ich glaube nicht, dass es eine einfache Erklärung dafür gibt. Also erstmal ist es natürlich Zerstreuung. Also wir suchen eine Flucht aus dem Alltag. Und ich habe gerade überlegt, meine Lieblingsserien sind eher Serien, die nicht also den Alltag eins zu eins spiegeln. Also wie das wahrscheinlich in dem Newsroom so ist.
Das ist
also
relativ real.
Die aktuelle Gegenwart darstellen, sondern ich liebe Serien, die uns tatsächlich in fiktionale Welten versetzen.
Zum Beispiel?
Also The Walking Dead oder Game of Thrones. Wobei ich auch Breaking Bad hervorragend fand, was ja aber trotzdem auch so eine Art Märchen darstellt. Das heißt, wir flüchten aus unserer Alltagsrealität und dann machen diese modernen Serien oder dieses High-Quality-TV etwas ganz Seltsames. Sie schleudern uns zurück in unsere Realität. Also sie bieten uns einen Spiegel, den wir vielleicht so nicht erwartet hatten. Wir dachten, wir könnten eine Pausentaste drücken und auf einmal sind wir wieder mittendrin und müssen darüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, aber doch das auch, was mich dann daran fasziniert oder warum ich auch Interesse hatte, darüber weiter nachzudenken.
Ich habe das neulich irgendwann nochmal mit einer Freundin debattiert und habe einen Gedankenfehler produziert, weil ich so den ähnlichen Gedanken hatte wie Sie jetzt gerade im Sinne von Ablenkung und Abschalten und so und habe dann so sinngemäß gesagt, naja klar, das ist natürlich auch ein bisschen Eskapismus und dann sagt sie sofort, nein, das hat natürlich mit Eskapismus nichts zu tun, genau aus dem Grund, den Sie gerade auch nennen, weil wir ja zurückgeworfen werden auf das, was uns beschäftigt. Gibt es für Sie Situationen, die Sie im Kopf haben, wie vielleicht vorhin bei dieser Sherlock-Situation bei mir als Erlebnis, wo Sie sagen, selbst wenn ich heute noch dran denke, das ist für mich ein besonderer Serienmoment?
Ich weiß nicht, ob mir jetzt sofort ein Moment einfällt. Ich habe tatsächlich für meine Vorträge und für Veranstaltungen nutze ich Serien und schneide Elemente raus. Und eine Szene ist mir sehr hängen geblieben aus The Wire, wo eine Klassenraumsituation dargestellt wird, die so eskaliert, dass ein Mädchen einem anderen Mädchen mit einem Teppichmesser das Gesicht zerschneidet. Und das benutze ich in Veranstaltungen, wo ich mit Therapeuten darüber spreche, wie es sein kann, dass Beschämung zu Gewalt führt. Und das ist einfach in einer Brillantheit umgesetzt und dargestellt. Da könnte ich 1000 Worte sprechen. Ich könnte es nicht so auf den Punkt bringen. Auch wenn ich mich, also ich entschuldige mich immer, wenn ich diese Szene gezeigt habe, weil sie doch sehr brutal und sehr, sie ist so unmittelbar, sie geht sofort rein.
Das heißt, sie spoilern auch vorher nicht, sie warnen nicht.
Ich warne nicht und es ist so ungeschützt. Und einige der Therapeuten haben dann auch hinterher gesagt, was ist das? Läuft das im Fernsehen? Sowas müsste verboten werden. Also deswegen glaube ich, dass Serien auch irgendwie eine Form von aufklärerischem, also sie sind natürlich fürs Fernsehen produziert, sie sind für einen Markt produziert, sie sollen Geld bringen. Und gleichzeitig haben zumindest die Quality-TV-Serien doch auch etwas, wo sie uns bilden. Ja, obwohl sie das vielleicht in erster Linie gar nicht intendieren. Sie wollen große Geschichten erzählen, aber ich gehe irgendwie klüger aus einer Serie hervor, bevor ich angefangen habe, sie zu schauen.
Ist das eine Art Ersatzerfahrung, die wir da auch machen? Also genau das, was Sie ja gerade schildern, wenn Leute so heftig darauf reagieren und sagen, naja, das müsste verboten werden. Das ist ja, die Reaktion kommt ja wahrscheinlich eher zustande, wenn Sie so eine Szene zeigen, als wenn Sie die Szene nur beschreiben, weil man die Erfahrung wirklich auch stärker macht, weil man es miterlebt in dem Moment.
Genau, ich glaube, man kann es auf verschiedenen Sinneskanälen erfahren. Für mich ist es einfach, gut, ich bin Psychologin, ich arbeite mit Patienten. Ich habe fast jeden Tag damit zu tun, neue Lebensrealitäten kennenzulernen, die ich selbst nicht erfahren habe. Und im Psychologiestudium geht es immer viel darum, kann man eigentlich essgestörte Patienten behandeln, wenn man selbst nicht essgestört ist.
Und weil einem die Erfahrung fehlt.
Und diese Serien geben einem natürlich schon so eine Art Ersatzerfahrung dadurch, dass ich mich identifiziere mit einer Person und dann quasi in diese Rolle schlüpfen kann und das durchleben kann, wie es sich anfühlen könnte, als ein Junge in Baltimore aufzuwachsen, der irgendwie drogenkranke Eltern hat und stinkend zur Schule geht und deshalb gemobbt wird. Und das kann ich in dieser Unmittelbarkeit, glaube ich, nur über dieses Format erfahren. Und das, also es geht über ein Buch vielleicht etwas, also ein guter Roman führt uns auch hinein, in einen Charakter uns einzufühlen, aber also dem so wenig entrinnen zu können, ist, glaube ich, in einer Serie noch viel stärker, als es der Roman ermöglicht. Wobei der Roman kann das auch.
Das bedeutet aber auch für Sie, dass Sie im Gegensatz vielleicht zu einer therapeutischen Sitzung mehr Offenheit mitbringen. Also ich kann mir ja vorstellen, dass Sie als Psychotherapeutin sonst auch sagen müssen, ich muss mich ein Stück auch abgrenzen vom Patienten, damit das nicht komplett meins wird, währenddessen ich ja bei der Serie eigentlich genau das will. Also ich will ja die Offenheit mitbringen, damit es sozusagen auch, keine Ahnung, durch mich durchgeht oder ich es genauso auch erfahre. Das ist ja nochmal eine andere, weiß nicht, Kommunikationssituation. Oder so.
Ich würde den Unterschied nicht ganz an der Stelle setzen. als gute Therapeutin muss ich das auch erfahren. Also ich muss sozusagen die Welt durch die Brille meines Patienten sehen können, um wirklich empathisch zu sein.
Ja, aber
und
nicht so mitleiden wie vielleicht
aber,
bei der Serie.
Na, ich habe tatsächlich auch schon mal geweint in der Therapiesituation als Therapeutin. Da hat mich etwas erfasst und das fand ich auch völlig okay. Aber klar, ich bin in einer professionellen Rolle und von mir wird etwas erwartet. Und dadurch lasse ich mich natürlich nicht ganz so gehen, wie ich mich mit der Serie gehen lassen kann.
Wie wichtig ist der Faktor in dem, was wir jetzt auch gerade machen? Also, dass man sagt, hast du gesehen? Also die soziale Verbindung, die ich sozusagen nach den Serien auch spüre.
Der ist sehr wichtig und gut, das ist Teil einer Subkultur. Das betrifft jetzt nicht alle, aber zumindest in unserem Team ist es so, dass wir, wenn Game of Thrones läuft, wir am Tag danach über nichts mehr anderes sprechen, oder sagen wir mal die Woche danach.
Ja, wie regeln Sie das denn? Also wird dann
Mittagessen. Das wird auf das Mittagessen beschränkt.
Achso, ich
versuchen
jetzt,
das.
Ehrlich gesagt, manchmal ist es ja so wie bei Star Trek jetzt zum Beispiel gerade, wo jede Woche Montag eine Folge rauskommt. Da kann man immer sagen, okay, es ist der Dienstag. Aber wenn jetzt, ich glaube, bei Game of Thrones war es auch so, ne, dass die auch folgenweise rausgehen, dann geht das immer noch. Aber wenn man jetzt so binge-watchen würde, dann könnte ja einer Vorsprung haben.
Ja, das ist dann richtig fies. Da gibt es dann richtig böse Blicke, wenn gespoilert wird. Und dann versuchen einige, sich die Ohren zuzuhalten. Und wir sagen mal, du kannst uns das nicht antun. Du musst die Folge gucken, sonst können wir ja nicht drüber sprechen. Ja, also es gibt schon gewisse Spannungen, aber wir versuchen alle auf dem gleichen Stand zu sein, sodass wir darüber sprechen können.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Svenja Taubner ist zu Gast. Die ist im normalen Leben Direktorin des Instituts für psychosoziale Prävention an der Uniklinik in Heidelberg. Und hat sich aber auch damit beschäftigt, warum wir eigentlich so gerne große Serien gucken. Vor allen Dingen, da waren wir gerade so gedanklich ein bisschen auch die Qualitätsserien. Und eigentlich sagt man immer, es gibt so zwei amerikanische Serien, mit denen das alles angefangen hat. Und eine von denen, aus der es eine ganz berühmte Szene gibt, ist die hier.
Oh, fuck. Motherfucker.
Das ist die Fuck-Szene aus The Wire. Die beiden Hauptdarsteller Bank und McNulty begehen gerade so einen Tatort. Und was die machen ist, die rekonstruieren mit Fotos den Tathergang, legen die aus. Und es geht so Fuck in bunten Variationen.
Fuck?
Es geht minutenlang so.
Fuck. Motherfucker. Fuck me.
Ist die Grenzübertretung, Frau Taubner, wichtig für Qualitätsserien? Also weil man so eine Szene vorher eigentlich nicht gesehen hatte, glaube ich.
Ich liebe diese Szene.
Die geht, glaube ich, 6 Minuten.
Ich glaube, sie geht sogar noch länger. Also man kann die bei YouTube nachschauen, also für wen das interessiert.
Ich hätte jetzt mal so zusammengeschnitten.
Ja, sie ist sehr viel länger und Zizek hat einen eigenen Artikel, also fast sogar ein Buch über diese Szene geschrieben. Also wie man die interpretieren kann und welches Fuck sozusagen was bedeuten kann. Also wie, also das ist eine Vokabel, die ja sozusagen für jedes Wort eingesetzt werden kann. Was das zeigt ist, also The Wire ist sicherlich eine der ersten Quality-TV-Serien, die man beschreiben kann, ist, das sind echte Menschen. Also das sind Charaktere, die sind hässlich. Die sind,
was, der McNulty ist doch nicht hässlich?
Doch,
oder der
Bank ist hässlich. Die sind dick, die fluchen die ganze Zeit.
Ja, die sind auch ein bisschen assi.
Die sind assi, das sind irgendwie, das sind Arschlöcher. So, man kann sich nicht uneingeschränkt mit ihnen identifizieren. Es sind nicht unbedingt Vorbilder. So kommt eben das reale Leben in die Fiktion hinein. Und das ist ein Teil des Quality-TVs.
Andersrum, genau, andersrum wird ja auch ein Schuh draus. Also hier Bang und McNulty als ermittelnde Kommissare sind ja die klassischen eigentlich Sympathieträger. Und andersherum zum Beispiel erfahren wir ja ganz viel über die Drogenszene in Baltimore und erwischen uns dabei, also zumindest war das für mich die erste Serie, in der mir das passiert ist, wo ich dann wirklich auch mit den Bösewichtern in Anführungszeichen richtig Sympathie habe und Mitleid und denke, oh mein Gott, und auf einmal mehr davon verstehe. Also die Welt ist auch nicht mehr schwarz-weiß, ne, sondern sehr, sehr viel komplexer.
Das ist ein Teil von Quality TV, genau. Es gibt nicht mehr die klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Also in The Wire, die Bösewichte sind klüger als die Polizisten. Die Polizisten werden in allen Varianten von Korruption dargestellt. McNulty, der Sympathieträger, ist eigentlich ein Riesen-Narzisst, der nicht wirklich aus Gutmenschentum jetzt diese... Also
Polizist geworden ist, der will die Welt nicht verbessern.
Der will die Welt nicht verbessern, sondern der möchte irgendwie für sich selbst was rausholen. Und bei dieser Serie ist es sehr spannend, weil der Hauptdarsteller, also McNulty selbst, auch irgendwann mal eingestanden hat in dem Interview, dass er tatsächlich nicht der Star der Serie ist, sondern die Stadt Baltimore. Mhm. Es ist ein Porträt, ein Stadtporträt und in diesem Sinne ein sehr negatives Stadtporträt, weil es eigentlich den Niedergang der US-amerikanischen Großstadt darstellt. Und das ist spannend und das ist aber auch Schreckliches anzusehen. Also ich weiß, es gab bei uns zu Hause große Debatten. Mein Mann sagte immer, du musst dir das angucken. Und ich musste mich zwingen, weil es hat mich gequält, die Serie, weil ich das nicht angucken wollte. Also
weil
wie schlimm ist,
zu hässlich.
Tut wirklich weh.
Durchgehalten?
Ja. Nur teilweise, also wirklich die Staffel 4, wo es dann um die Jugendlichen geht, was ich eben beruflich als Schwerpunkt mache, mich mit antisozialen Jugendlichen zu beschäftigen, da konnte ich gut anknüpfen, aber selbst das hat mich sehr mitgenommen.
Haben Sie die Sopranos gesehen? Das gilt ja immer so als die andere, also The Wire war glaube ich 99, sind die glaube ich on air gegangen, Sopranos waren glaube ich noch davor.
Sopranos waren noch davor und davor war noch Oz. Das ist eine Dokumentation, also ich sage ja schon fast Dokumentation, es ist eine Serie über ein Gefängnis, also die zum ersten Mal auch sehr viele schwarze Schauspieler gezeigt hat, die sonst kaum eine Chance hatten, irgendwie gute Rollen zu bekommen. Und da auch das Zentrale waren im Grunde die Bösen. Sehr brutal. Aber Sopranos, wollte ich noch sagen, ich glaube, es gibt sozusagen eine gewisse Entwicklung auch im Seriengucken. Zu dem Zeitpunkt, als Sopranos rauskam, war ich noch nicht so entwickelt in meiner Serienrezeption, dass ich das ertragen konnte. Das ist zwar ein tolles Setting, also ein Mafia-Boss, der zur Psychotherapie geht.
Passt total zu mir,
weil er Panikattacken hat. Aber die Art und Weise, der wird relativ schnell wird er dargestellt, wie er Menschen umbringt. Und zwar in einer Gnadenlosigkeit, die konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ertragen. Weil meine Serienrezeption war bis dahin die klassische die Helden sind und dass sie sich gut verhalten in schwierigen Situationen und dass sie am Ende dann eben nicht jemanden erwürgen, weil sie sich dann davon Vorteile verschaffen oder sich rächen wollen, sondern im letzten Moment dann doch die richtige Entscheidung treffen und dann ist wieder alles gut. Also das Quality TV bringt uns eben an diese Punkte, wo nicht alles gut ist und wo Menschen wirklich sehr schlimme Entscheidungen treffen und schlimme Handlungen begehen.
Das heißt, ich muss eigentlich auch durch die Quality-Serien lernen, dass es möglicherweise Situationen im Leben gibt, die nicht ideal lösbar sind. Also man hat ja immer so das Bedürfnis, ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn wir beide ein Problem haben und wir reden darüber, dann ist das vielleicht lösbar. Und vielleicht ist es aber nicht lösbar, weil es keine Lösung gibt, die für uns beide gut ist oder so. Zeigen die Serien auch das, also als Abbild des Lebens, dass es eigentlich zu naiv ist, immer zu glauben, es gibt immer eine gute Lösung?
Ja, ich würde sagen, dass Quality TV zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben keine Antworten geben, sondern dass sie Dilemmata darstellen, dass sie Fragen stellen. Und viele Serien enden auch total unbefriedigend.
Zum Beispiel?
Lost. Also gut, das ist jetzt vielleicht, das ist an der Grenze zum Quality TV, aber es war sozusagen eine der großen ersten Mystery-Sendungen, wo alle sich gefragt haben, oh mein Gott, was steckt dahinter? Eine große Erzählung vermutet haben. Und dann war das Ende so enttäuschend, dass es fast dass die ganze Serie in Frage stellt und alles das, was man erlebt hat in der Zwischenzeit. Auch bei Sopranos gab es unglaublich viel Aufregung darüber.
Über das Ende.
Über das Ende.
Da kann man, das
kann
ob man
er nun gestorben ist oder nicht.
Das ist, endet auf einem schwarzen Bildschirm einfach. Genau. Und die These ist, dass sozusagen, da kommt so ein Typ von der Toilette raus und soll angeblich die Waffe abgedrückt haben und das ist aus der Perspektive des Hauptdarstellers gedreht und deshalb muss es schwarz werden. Das ist, glaube ich, so die gängige These. Also er kommt möglicherweise ums Leben.
Er kommt ums Leben oder kommt nicht ums Leben. Es hat unglaubliche Debatten ausgelöst. Man weiß es nicht, aber das ist auch nicht so. Also im
ist
Grunde
nicht ist, das Entscheidende.
Das ist nicht das Entscheidende. Das würde ich auch nicht als ein schlechtes Ende bezeichnen bei Sopranos, sondern das ist eigentlich ein interessantes Ende, weil es zeigt, also da wird ja die Illusion im Grunde verkauft, als ob das ein reales Leben wäre, was weitergeht. Wir sind nur nicht mehr mit dabei.
Aber warum, also jetzt kann ich verstehen, wenn man hergeht und sagt, also man guckt irgendwann mal so eine Serie, weil man sehen will, ah, das ist auch, gibt Grautöne dazwischen und es ist realer und so. Aber warum tun wir uns das immer wieder an? Also Sie haben vorhin auch selbst gesagt, sowas wie Breaking Bad, also Walter White, ne, der als Chemielehrer halt Gangster wird oder so. Warum, oder auch bei Mad Men, Don Draper. Also warum tun wir uns die an? Die sind ja sehr anstrengend teilweise.
Die sind anstrengend und wir gucken sie vielleicht auch, also wir hoffen natürlich, dass wir irgendetwas an die Hand gereicht bekommen, das uns hilft, unsere eigenen Konflikte vielleicht zu bewältigen oder etwas zu lernen aus dieser Serie. Also ich gucke sie manchmal in naiver Hoffnung, dass doch etwas Märchenhaftes passiert und dann werde ich enttäuscht, dass es nicht so ist. Aber ich glaube, das, was uns das Schauen erleichtert, ist, dass viel Humor eingebaut wird. Also dass tatsächlich das Fiktionale damit arbeitet, es auch erträglich zu machen.
Leichtigkeit.
Dass eine gewisse Leichtigkeit reinkommt und dass es dann doch irgendwie eine Lösung gibt, aber vielleicht nicht unbedingt die zufriedenstellendste. Zumindest gehe ich bei den guten Serien, wenn die Folge zu Ende ist, denke ich darüber nach. Und es bringt mir etwas, es macht mir Vergnügen, darüber nachzudenken.
Was ist mit, sagen wir mal, einer der, Sie haben den Punkt vorhin selbst angesprochen, der ganz großen Erfolge, vielleicht der größte Erfolg, den wir jetzt in den letzten Jahren hatten, zu dem diese Filmmusik hier gehört? Also warum gucken wir sowas wie Game of Thrones? Also wir ahnen ja doch dann, wie es ausgeht. Es wird vielleicht märchenhaft, also vermutlich märchenhaft dann gut ausgehen. Ich hoffe,
ich hab so große Angst vor dem Ende.
Weil
die
Sorge
letzte
haben.
Staffel war schon irgendwie so auflösend und versöhnlich und ins Gute reinreichend.
Ah, Sie haben Angst, dass es
zu
gut wird.
Da war ich enttäuscht. Das ist doch auch interessant. Es soll gar nicht so märchenhaft sein, weil es dann kann ich das Ganze nicht mehr ernst nehmen.
Ja, Game of Thrones hat uns auch gezeigt, man kann Hauptdarsteller auch einfach mal sterben lassen.
Ja, das ist erschütternd. Das war erschütternd. Und das haben die halt in der letzten Staffel nicht mehr gemacht. Sie sind davon abgewichen.
Littlefinger. Er war kein Sympathieträger. Tat uns nicht so weh.
Das tat uns überhaupt nicht weh. Das war lange überfällig, würde ich mal sagen. Aber es gab tatsächlich die Szene, wo irgendwie sehr viele männliche Protagonisten, die sehr im Zentrum der Serie standen, dann auf einen gemeinsamen Ausflug jenseits der Wall gegangen sind. Und plötzlich tauchten irgendwelche Schauspieler auf, die man vorher noch gar nicht gesehen hatte, und wurden ermordet. Also, weil es mussten ja welche sterben. Und das war doch schon zu offensichtlich, dass man das jetzt vielleicht am Ende nicht mehr riskieren wollte. Weil man die Erzählstränge nicht mehr zusammenbekommt. Und das ist ja auch tatsächlich, also die Romanvorlage für diese Serie ist ja auch nicht weitergeschrieben worden bisher.
Na, die Serie ist voraus.
Die Serie ist voraus, weil es hier eine Schreibkrise gibt und weil es vielleicht auch schwierig ist, eine so große Erzählung wirklich auf einen Punkt zu bringen. Also deswegen ist dieser schwarze Bildschirm bei den Sopranos einfach richtig konsequent. Man kann vielleicht das nicht zu Ende erzählen, weil man kann ja auch nicht das Ende der Welt erzählen. Wie will man das machen?
Aber das heißt,
wenn man eine komplette neue Welt entwirft, mit eigener Religion, mit eigenen Kontinenten, Und das zu beenden, ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit.
Das heißt aber auch, dass wir im Zweifelsfall möglicherweise sehr unzufrieden sein würden, wenn es zu kitschig zu Ende geht bei Game of Thrones.
Wir werden unzufrieden sein, das kann ich jetzt schon vorhersagen. Es gibt kein gutes Ende für eine so große Erzählung.
Ich muss mich einmal noch mal outen, denn ich habe folgende Serie wirklich geliebt. Sie gucken sehr kritisch. Es ist nur die Titelmelodie. Wenn ich jetzt so, wonach hört sich das an?
Ich kann es gerade nicht zuhören. Ich habe zuerst gesagt, irgendwie Westworld, aber es ist es nicht. Aber es klingt so ähnlich.
Es ist natürlich britisch.
Ah.
Landadel. Das ist die Titelmelodie von Downton Abbey.
Oh, aber das ist schon ein bisschen älter.
Ja, also was heißt jetzt, also ganz so alt ist es nicht. Aber also bei Downton Abbey geht es ja so ein bisschen um den Übergang der englischen Gesellschaft, wie Upstairs und Downstairs miteinander umgegangen wird, also das Personal und so. Wäre sowas, ist sowas zu kitschig für eine Qualitätsserie? Weil ich weiß, ich habe das auch geliebt und habe mich auch stark mit den Figuren identifiziert. Und wenn es für die tragisch war, habe ich auch mitgelitten. Aber ist das Setting eigentlich zu weich?
Ich fürchte fast, es hat mehr so einen Soap-Charakter. Ich will sie jetzt nicht beleidigen.
Überhaupt nicht.
Also es ist eine Soap in Kostümen.
Aber schöne Kostüme.
Aber sehr schöne Kostüme und ganz tolle Schauspieler natürlich.
Ja. Wenn Sie Ihre drei besten Serien ever nennen müssten?
Gott, drei. Also die beste ist Game of Thrones bisher, auch wenn ich jetzt eben gesagt habe, das wird kein gutes Ende nehmen. Das ist ja auch sozusagen meine
Nur
Befürchtung.
Die Angst
das ist meine Angst, die ich habe. Dann auf jeden Fall The Walking Dead.
Warum?
Warum? Ja, das ist seltsam. Ich hasse Zombies. Ich habe total Angst
macht das Sinn,
vor
total.
Zombies. Und
ja.
Das war auch eine Serie, zu der mich mein Mann gezwungen hat, mehr oder weniger.
Sie haben aber auch eine interessante Paardynamik.
Ja, das ist ja auch, also Timo Stork, mit dem habe ich das Buch gemeinsam rausgegeben. Und der hat mir die zum Geburtstag geschenkt und dann habe ich die mehr oder weniger aus Langeweile irgendwann angefangen zu gucken und dachte, oh Gott, ich hasse es einfach. Es ist so klassisch, es ist so vorhersehbar. Da sind dann halt diese Zombies, die rumlaufen und alle auffressen. Und dann ab der zweiten, ich habe dann doch die zweite Staffel geguckt aus Interesse und dann hat die mich gepackt, weil ich irgendwann gemerkt habe, es geht überhaupt nicht um die Zombies, sondern es geht darum, was wird aus der Menschheit, wenn wir keine Zivilisation mehr haben jetzt. Also es ist ein interessantes Gedankenexperiment und die, also alle möglichen Gesellschaftsformen werden durchgespielt und ich habe ja in meinem Beitrag vor allem den Altruismus rausgearbeitet in dem Buch, wo ich denke, dass die Gruppe um den Hauptcharakter Rick Grimes tatsächlich eine altruistische Gruppe ist. Also die trotz der ganzen Probleme in der Lage ist, sich also Gedanken und Empathie getragen, also sich zu sorgen um den anderen. Und dass diese Gruppe am Ende überlebt und alle anderen sehr aversiven, sehr aggressiven anderen Gruppen besiegen wird. Und das gibt Hoffnung.
Aber es ist doch wieder märchenhaft, ne?
Das ist wieder ein bisschen märchenhaft, aber das Märchen wird hart erzählt.
Aber das heißt, es geht um die gesellschaftliche Dimension, die ist schon wichtig.
Nein, ich muss auch widersprechen, es ist kein Märchen. Weil es hat Realität, also ich finde, es hat Realitätsbezug, weil es möglich ist. Weil wir leben in einer Welt, wo wir so sehr auf Kosten von anderen leben. Also wenn wir in der ersten Welt leben, leben wir auf Kosten der dritten Welt. Und das sozusagen innerlich zu verarbeiten und auf die Reihe zu kriegen und sich zu fragen, wie sind wir eigentlich, wie wollen wir miteinander leben? Da stellt die Serie, also da gibt sie mir Hoffnung, dass ein gutes Miteinander vielleicht doch möglich ist. Aber es ist sehr, sehr hart, es zu erreichen.
Aber das heißt, es geht schon auch bei den Serien, damit wir da richtig tief einsteigen und die uns emotional berühren, auch darum, dass sie, keine Ahnung, letztendlich eine Frage behandeln, die für uns irgendwie virulent ist, wichtig ist, wie eben die Frage danach, wie wollen wir eigentlich miteinander leben, auch wenn es, sagen wir mal, vom Setting her anders erzählt ist.
Genau, ich glaube, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen den großen Erzählungen und den kleinen Erzählungen.
Also
das ist auch etwas, was das Quality TV wirklich ausmacht. Es ist nicht wie im deutschen öffentlichen Fernsehen, wo für die breite Masse produziert wird, wo eigentlich alle was finden sollen und dadurch wird es vielleicht etwas beliebig und man kann nicht so gut anknüpfen, sondern die Pay-TV-Sender in den USA haben eben angefangen, für Nischen zu produzieren. Das heißt, sie haben sich viel mehr Gedanken gemacht, was könnte bestimmte Gruppen interessieren, weil sie gemerkt haben, damit kann man auch Geld verdienen. Und dadurch entstehen viel stärkere Bindungen zu Serien und auch viel stärkere Identifikationen. Aber ich glaube, dass die großen Serien, also die es wirklich dann auch in den deutschen Raum geschafft haben aus den USA, aber es gibt natürlich auch noch andere Länder, die gute Serien produzieren. Also Großbritannien haben sie genannt, ja. Italien gibt es natürlich auch ganz tolle. Die erfassen auch Themen, die vielleicht für alle bedeutsam sind aktuell. Also Game of Thrones, ich meine, da geht es darum, wer darf herrschen? Mit welcher Legitimation? Und in einer Zeit
und der was ist gute Herrschaft?
Und was ist gute Herrschaft? Und ja, in einer Zeit, wo wir so politikverdrossen sind und eigentlich denken, kann man überhaupt noch irgendjemand trauen, ist das ein super spannendes Thema. Und was da eben auch spannend ist, es gibt mal starke Frauen. Das ist bei vielen Serien leider immer noch nicht der Fall. Und was so ein bisschen die Kehrseite des Quality TV ist sind die Fanreaktionen. Na, also ich meine, das ist einerseits das Tolle, weil Quality TV ist nicht von oben nach unten, ist nicht top-down. Na, sondern die werden sozusagen von Staffel zu Staffel entwickelt. Die Autoren sagen, und da kommt die Psychoanalytikerin ins Spiel, dass sie zum Teil nicht wissen, wie es weitergeht, dass etwas Unbewusstes in ihnen am Arbeiten ist, was diese Texte mitproduziert. Und sie schauen darauf, was die Fans machen. Also es gibt eigene Fan-Königreiche, die werden dann Fandoms genannt, wo Fans die Geschichten weiterentwickeln. Ja, wo also YouTube ist voll mit irgendwelchen Interpretationen, gerade bei Game of Thrones.
Das war bei Sherlock ja auch so im Sinne von, wie hat er den Fall vom Dach überlebt? Und da gab es unendlich viele Theorien
und
dazu.
Und ist Jon Snow, also wie ist die Herkunft von Jon Snow und so weiter. Genau. Und so, da muss man sagen, dass die Serienmacher davon nicht unbeeindruckt sind. Das heißt, dass sie teilweise die Fanvorschläge auch aufgreifen oder sich davon inspirieren lassen
oder unter Druck setzen lassen. Oder bewusst abgrenzen, was ja auch eine Reaktion
ist. Genau. Das heißt, es ist interaktives Fernsehen geworden. Das heißt, wir sind als Zuschauer nicht mehr passiver Rezipient, sondern wir können uns aktiv beteiligen. Nicht nur darin, dass wir darüber reden, dass wir darüber schreiben, sondern auch, dass wir direkt in die Serie eingreifen können. Damit wird Serie leben.
Dritte, also Game of Thrones, Walking Dead.
Sie haben nach dreien gefragt. Ha, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen hin und her gerissen. Wahrscheinlich Westworld. Westworld, ja, jetzt habe ich Breaking Bad nicht gesagt, aber es hat mich nicht so tief berührt,
okay. Muss
ich sagen. Westworld hat mich tief berührt.
Weil?
Westworld ist eine Serie, die ein Remake darstellt aus einem Film von 1973, wo es darum geht, dass in einem Vergnügungspark Roboter arbeiten, die menschenähnlich sind. Hier in Westworld nur in einem Western-Szenario und die Besucher, die dorthin fahren, können alles Mögliche machen mit denen, weil es ja nur Roboter sind. Das heißt, sie können sie vergewaltigen, sie können sie umbringen, sie können mit ihnen Ausflüge machen.
Das geht um tiefe menschliche Fragen
und da
im Sinne von...
Genau, und in der Serie wird halt entwickelt, wann entsteht Bewusstsein? Ab wann ist eine künstliche Intelligenz eine schützenswerte Lebensform, die traumatisiert werden kann? Ja, und wie weit geht sozusagen die Rücksichtslosigkeit unseres Lustbedarfes? Also wo müssen wir Halt machen oder wo dürfen wir das grenzenlos...
Impulskontrolle.
Ja, Impulskontrolle.
Muss dann irgendwann einsetzen.
Ja, also wo dürfen wir das, wo dürfen wir das nicht? Und das ist super spannend und es ist unglaublich gut gemacht mit Anthony Hopkins.
Jetzt sind Sie ja im anderen Leben oder im hauptberuflichen Leben, haben Sie vorhin auch gesagt, Sie kümmern sich sozusagen um Jugendliche, die mit Problemen auch zu Ihnen kommen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, diese Erkenntnisse, die vielleicht für den Spaß auch psychologisch Sinn machen, können Sie in Ihrer anderen Arbeit nutzen? Also vielleicht, weil Sie einen Teil des Kosmoses besser kennen, aber gibt es irgendwelche Ansätze, die Sie mit rübernehmen können?
Ich kann was mit rübernehmen, das ist auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich kann mich vielleicht in bestimmte Lebenssituationen besser hineinversetzen. Was ich aber vor allem mache, ist, dass ich die Serie als Metapher nutze. Also, dass ich sozusagen auf ein gemeinsames kulturelles Produkt anspielen kann. Hast du das gesehen? Lass uns drüber sprechen. Und ich benutze es eben, also vorrangig für Fortbildung. Also um Therapeuten, die vielleicht von bestimmten Lebensrealitäten noch weiter weg sind als ich, also etwas von dieser Realität nahezubringen. Dafür kann ich es sehr gut nutzen.
Gibt es aus Ihrer Perspektive eine Erklärung dafür, dass wir manchmal Serien gucken, also klar in die Welten eintauchen, wie bei Game of Thrones oder so, und das ist das eine, aber was ist zum Beispiel mit diesen ganzen historischen Serien, die ja auch immer wieder eine Rolle spielen? Ich habe einen Ausschnitt nochmal dabei, ich weiß gar nicht, ob Sie den erkennen, aber das ist zum Beispiel eine Serie, die mich auch sehr berührt hat. Ist auch die Filmmusik. Man merkt leider so einen gewissen Bias Richtung Britannien bei mir, glaube ich, merke ich.
Genau, ich bin jetzt hier in einem Quiz.
Ja, das ist die Filmmusik von Victoria.
Habe ich auch nicht gesehen.
Ja, aber das ja, zum Beispiel Victoria genau. War jetzt erfolgreich, The Crown war sehr erfolgreich, ja. Also sozusagen die Königsgeschichten ist das wird ja nicht nur in Britannien geguckt.
Ja, das stimmt.
Es geht auch um die Herrschaftsfrage dann in solchen Themen möglicherweise.
Ich kann jetzt bei Victoria nicht genau sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Und es fasziniert mich, also wenn es sozusagen eine reine Reproduktion der Geschehnisse wäre, würde es mich überhaupt nicht interessieren, weil es wäre wie so ein Geschichtsdokumentationsfilm. Das wird es wahrscheinlich nicht sein in Victoria.
Naja, dramatisierte Geschichte.
Dramatisiert,
ja.
Genau. Ja. Also ich würde ja schon sagen, dass wir etwas lernen und Ich glaube, in der Serie ist es noch viel deutlicher als in dem als in der Dokumentation, dass wir die ganze Zeit aber auch wissen, dass es eine Geschichte ist. Und dass wir in diesem Spannungsfeld zwischen Fiktion und Realität und Geschichte uns bewegen und dass es vielleicht uns inspiriert, uns auch genauer damit zu beschäftigen, was war tatsächlich oder...
Ja. Oder ich lasse mich noch mehr mit reinfallen. Also ich lasse manchmal sogar mehr Emotionen zu, weil ich ja letztendlich weiß, es ist gar nicht real. Also ich gehe da noch mehr mit rein. Aber vielleicht auch eben die Frage, ach, ich fange dann an, Victoria zu googeln oder zu gucken, mich damit zu beschäftigen. Gibt's für Sie etwas, wo Sie sich bei 2018 drauf freuen? Also gibt es Serien, wo Sie sagen, ah, da warte ich jetzt eigentlich drauf. Ich glaube, die letzte Staffel Game of Thrones wird 19, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Doch, ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen.
Es wird immer weiter verschoben. Also ich freue mich drauf. Jetzt bin ich erstmal da. Wir hatten Staffel-Halbfinale, gibt es ja inzwischen bei bestimmten Serien, bei The Walking Dead. Da freue ich mich auf die Fortsetzung. Ich freue mich auf Supernatural. Das ist auch noch eine Serie, die ich noch nicht erwähnt habe. Da läuft auch gerade inzwischen die 13. Staffel. Ich weiß nicht, ob die irgendwann aufhören wird. Ich gucke es ja aber auch immer weiter. Also, Babylon Berlin ist etwas, was ich jetzt entdeckt habe, worauf ich mich freue, was natürlich jetzt nichts wahnsinnig Neues ist.
Ja, aber wo man mal auf den deutschen Markt oder die deutschen Produktion ein bisschen mit.
Genau, ich hoffe, dass die Deutschen ein bisschen nachziehen. Darauf würde ich mich freuen, dass da was kommt. Ich weiß nicht, ob eine Fortsetzung von Gomorra geplant ist. Das war auch etwas, was mich unglaublich fasziniert hat, weil das sehr gut recherchiert war. Also da ist ja jemand quasi in die Camorra rein und hat aber daraus eine fiktive Geschichte entwickelt, die aber so nah dran an der Realität zu sein scheint, dass ich zwischendurch nicht mehr wusste, ist es eine Dokumentation, die ich sehe, oder ist es eine Serie? Und damit spielen diese Serien
auch. Die Grenzen verschwimmen.
Und sich zu identifizieren mit einem fiesen Mafia-Boss, das hätte ich nicht gedacht vor ein paar Jahren. Aber ich glaube, das ist die Entwicklung. Genau, das meine ich nämlich. Das ist eine Entwicklung, eine Emanzipation, die man als Serienschauer auch durchmachen muss. Also man kann vielleicht nicht gleich mit so einer Serie anfangen, wenn man diese Seriengewohnheit nicht hat, sondern man entwickelt sich durch die Serien hindurch in neue Untiefen der eigenen Seele.
Und dann ist es auch wieder psychologisch ein Stück persönliches Wachstum, weil man es auch aushält.
Richtig.
Ja, sagt Svenja Taubner. Heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schönen Dank, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.